von mir ein herzliches Guten Morgen. Wir haben zuletzt gesungen, öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, öffne mir das Herz. Und das ist wichtig. Wir feiern Pfingsten heute Morgen. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Und nie brauchten wir den Heiligen Geist mehr wie heute. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt in den öffentlichen Medien. Es kommen zwei neue Bibeln auf uns zu. KI ist das große Wort. Und alle Leute sagen, was ist das denn? Künstliche Intelligenz heißt das. Leute wollen ein Computerprogramm entwickelt haben, das selbst denken kann. Und gerade diese Woche kommt aus Davos die Nachricht, dass sie angefangen haben, mit künstlicher Intelligenz die Bibel umzuschreiben. Jesus ist darin nicht mehr vorhanden. Aber ein neues Gebot, das uns verbietet, rotes Fleisch zu essen. Also Rindfleisch ade. Und ansonsten jede Menge Werbung für veganes Essen. Unfassbar. Das ist aber nicht die einzige Bibel. Es kommt noch aus einer ganz anderen Richtung eine zweite Bibel, nämlich aus dem Vatikan, vom Papst. Der sagte tatsächlich, die Bibel von heute hat für die Menschen keine Bedeutung mehr. Wir müssen eine neue Bibel schreiben. Und er hat einen Vertrag gemacht mit dem Islam. Die Dokumente liegen vor, kann man sich im Internet angucken. Die katholische Kirche fängt an, mit dem Islam zusammen eine neue Bibel zu schreiben, an die wir alle glauben sollen. Das ist Endzeit in Reinkultur. Wir kommen jetzt wirklich an einen Punkt, wo wir uns damit befassen müssen, dass Jesus wiederkommt. Bald. Die Zeichen sind eindeutig. Es geht wirklich in die Trübsalzeit. Es ist unglaublich, viele Menschen kriegen das nicht mit. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, wir wären verloren. Jetzt ist es wichtig, das Wichtigste überhaupt, klaren Kurs zu halten in Bezug auf Gottes Wort. Und das ist das, was uns heute vorliegt und nicht auf das, was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten vielleicht auf uns zukommt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du in die Welt gekommen bist, du bist für uns gestorben, du bist auferstanden, du bist zurück zu deinem Vater gegangen und hast uns gesagt, ich lasse euch nicht allein, ich sende euch den Tröster, den Ruach, der wird euch bei euch bleiben bis an das Ende der Welt und der Heilige Geist wird uns leiten in alle Wahrheit. Und darauf wollen wir uns ganz besonders besinnen heute Morgen. Dein Heiliger Geist, dadurch, dass wir dich als erkannt haben, dass wir unsere Sünden vor dir bekannt haben, dass wir Vergebung bekommen haben, haben wir auch den Heiligen Geist bekommen und wir haben ihn in uns. Und es ist so wichtig, dass wir diesem Geist folgen und nicht diesen Geistern, die in der Welt im wahrsten Sinne des Wortes herumgeistern. Amen.
Amen.
Gestern wurde Henry Kissinger 100 Jahre alt. Ja, er ist 100 geworden. Der ehemalige Außenminister, wir kennen ihn eigentlich nur, die meisten kennen ihn nur als ehemaligen Außenminister von Amerika. Wer ist dieser Mann wirklich? Es wurde ein Artikel über ihn verfasst, in dem auch klar ausgesprochen wurde, dass er ein Hochgrad-Freimaurer ist. Er ist der Lehrer von Klaus Schwab, der das Weltwirtschaftsforum leitet und die dafür für die Dinge verantwortlich sind, die im Moment alle nicht mehr richtig laufen. Und er ist auch der Gründer der Bilderberger Konferenz, die jetzt auch gerade wieder vor ein paar Wochen getagt hat. Und das ist ja die heimliche Weltregierung. Also, und auf den Mann werden nun Loblieder gesungen. Schauen wir ins Wort Gottes. Normalerweise ist man das ja gewohnt, dass, wenn Pfingsten ist, wird als erstes Apostelgeschichte 2 gelesen. Ja. Ich bin im Gebet etwas anders geführt worden und ich fange jetzt mal an mit einem anderen Wort, nämlich, mal nachgucken, Römer 8, Vers 1 bis 11. Und hier heißt es: Vor dem Gericht Gottes gibt es keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Halleluja. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht und vom Teufel und zum Teufel führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht, er kann es gar nicht. An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn man also Christus durch den Geist in euch lebt, wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Geist, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Was für ein Text heute Morgen. Vor einigen Jahren habe ich ein Gemälde gesehen mit dem Titel »Unvollkommenes Bild vom Menschen«. Das Bild ist ein Beispiel für unser Leben, unvollkommen, schräg, verzerrt, mit Brüchen und Fehlern. Man kann das auch auf eine Kirchengemeinde übertragen, aber wir bleiben heute bei unserem Leben. Wenn ihr jetzt die Aufgabe hättet, den vollkommenen Menschen zu malen, wie würdet ihr das machen? Wie sieht er aus? Nehmen wir mal an, du bist ein begnadeter Maler, aber was würde am Ende bei diesem Bild herauskommen? Ein schönes Bild vielleicht, aber wäre das der vollkommene Mensch? Denn du kannst nur das malen, was du in deinem Kopf hast. Deine eigenen Vorstellungen vom vollkommenen Menschen. Und dann versuchen, das im Leben umzusetzen, aber ist das vollkommen? Wisst ihr, wie man Gott zum Lachen bringen kann? Erzähl ihm deine Pläne und Vorstellungen. Ich glaube, der lacht manchmal herzhaft über uns. Paulus sagt, nicht nur wie wir unser Leben gestalten, das ist unvollkommen und voller Brüche. Auch unsere Vorstellungen von der Vollkommenheit bleiben menschlich und fehlerhaft. Du schaffst es nicht einmal in deinem eigenen Leben umzusetzen, was du für gut und vollkommen hältst. Wie viel weniger schaffst du es, in deinem Leben umzusetzen, was Gott für vollkommen hält? Aber Paulus geht noch weiter. Er sagt, wir sind mit unserer menschlichen Natur nicht nur fehlerhaft und unvollkommen, so dass man sagen könnte, es fehlt nur ein bisschen oder ein bisschen mehr an der Vollkommenheit, sondern die menschliche Natur ist völlig falsch gepolt. Sie geht in eine ganz falsche Richtung. Paulus, hier den Gegensatz zwischen einem Leben, das von der menschlichen Natur bestimmt wird, und einem Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird. Ein Leben, das von der menschlichen Natur bestimmt ist. Wir hatten in Vers 5 gehört, es liegt ihm an dem, was die menschliche Natur will, nämlich selbst zur Geltung kommen. Die Folge ist der Tod, und das heißt keine Ewigkeit. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf. Das heißt, er hört nicht auf ihn, sondern er folgt seinen eigenen Plänen und Vorstellungen. Und daran hat Gott keinen Gefallen. Es besteht keine Gemeinschaft mit Gott hier und in der Ewigkeit. Ein Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird, das heißt, es liegt uns an dem, was Gott will. Die Folge ist Leben, Heil und Frieden, haben wir gehört. Am Ende steht nicht der Tod, sondern Auferstehung und ewiges Leben. Nur ein Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird, gefällt Gott und kann in die Ewigkeit. Das können wir nicht aus uns selbst schaffen. Die einzige Möglichkeit ist, dass Gott selbst etwas Neues schafft, einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. In Jesus hat Gott uns seinen neuen, göttlichen, vollkommenen Menschen gezeigt, der in allem so war, wie Gott sich das vorgestellt hat. Für uns gibt es nur die eine Möglichkeit, dass Jesus uns fest an sich bindet und durch seinen Geist den Menschen in uns neu schafft. Nur so können wir zu Menschen werden, die aus reiner Liebe Gottes Willen tun und tun wollen, die so leben wollen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Dann können wir Taten vollbringen, die im Sinne Gottes gut und sind und in die richtige Richtung haben, die nicht aus der selbstsüchtigen Natur kommen, sondern aus dem Geist Gottes. So können wir die Hoffnung auf die Ewigkeit haben, dass Gott das, was er hier durch den Glauben an Jesus bei uns beginnt, in der Ewigkeit vollendet, nämlich durch seinen Geist uns wieder zu vollkommenen Menschen zu machen. Das geht eben nicht durch unsere eigene Kraft, sondern durch Jesus Christus. Er will es durch seinen Geist in uns bewirken. Wir müssen es nur wollen und zulassen. So will Gott selbst das neue, vollkommene Bild deines Lebens malen. Paulus beschreibt in den weiteren Versen dieses Kapitels ein wenig, wie dieses Bild aussieht. Er sagt hier, du bist ein Kind Gottes. Lesen wir ein paar Verse weiter. In Vers 17 heißt es, welches der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Du bist jemand, der voll Freude auf die Ewigkeit hofft. Und in Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Jesus, und zusammen mit ihm, du vertraust ihm ganz und gar, dass er alles in deinem Leben zu einem guten Ziel führt. In Vers 28 lesen wir, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Du bist gewiss, dass du in Gottes Liebe geborgen bist und nichts dich von Gottes Liebe trennen kann. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und so verändert Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes unsere Persönlichkeit zu einem Bild hin, das ihm gefällt, zu seinem Ebenbild. Und daraus entstehen Früchte des Geistes, wie sie zum Beispiel in Galater 5 beschrieben werden. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und Jesus sagt uns in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Gott fängt hier im Leben schon an, sein Bild von uns zu malen, aber er vollendet es in der Ewigkeit. Das ist die einmalige Aussicht für uns, die einmalige Chance. Eigentlich müssten sich alle Menschen nichts sehnlicher wünschen als das, wie Paulus in Römer 7, Vers 24 sagt, vielleicht werdet ihr über diesen Vers staunen, da steht nämlich, ich unglücklicher Mensch. Wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. Was liegt denn nun an uns? Das war die Frage der Leute, die die große Pfingstpredigt von Jesus, von Petrus gehört haben. Als Antwort sagt Petrus in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße, kehrt um. Dazu gehört zunächst die Erkenntnis der eigenen verlorenen Situation, die Erkenntnis, dass wir falsch gepolt leben. Wir müssen begreifen, wie unfähig und begrenzt wir sind, wenn es darum geht, selig zu werden, zum Ebenbild Gottes zu werden, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Unser Denken, Planen, Verstehen reicht dazu nicht aus. Wir müssen uns voller Sehnsucht und von ganzem Herzen ausstrecken nach Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich mich nach etwas wirklich sehne, dann tue ich doch alles, um das Ersehnte auch zu bekommen. Wenn wir erkennen, dass Jesus das Wichtigste ist im Leben, dann werden wir alles tun, dass er die Möglichkeit bekommt, mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben zu wirken. Mit Jesus wissen wir, er kann aus dem unvollkommenen, falschen Bild ein Bild Gottes machen und so nach Gottes Vorstellung verändern und gestalten. Das gilt für den Einzelnen und auch für jede christliche Gemeinde. Könnte diese Welt der Menschen nicht etwas friedlicher, glücklicher und zufriedener sein? Die meisten Menschen sehen sich nach etwas, was ihr Leben heiler und glücklicher macht. Kennt ihr diese Sehnsucht auch? Wenn ihr Nachrichten seht, Probleme im eigenen privaten Leben oder am Arbeitsplatz habt, es miteinander Schwierigkeiten gibt oder ihr euer eigenes Versagen seht, obwohl ihr es gut machen wolltet. Was soll man denn tun? Um diese Frage nach einer besseren Zukunft drehen sich sehr viele Gedanken, Diskussionen, Bücher und Fernsehsendungen. Politiker weltweit haben darüber sehr unterschiedliche Vorstellungen und die Parteien versprechen mit unterschiedlichen Programmen eine bessere Zukunft. Ja, so ist das. Und was wird daraus? Sie sagen, das Wort Gottes, wie es uns vorliegt, ist wertlos. Wir machen hier was Neues. Um das zu erreichen, was bisher nicht zu erreichen war. Das ist unglaublich, aber das ist endzeitliches Geschehen und das ist uns in der Bibel so vorausgesagt. Und wir sehen einmal mehr, wie die Bibel vor unseren Augen sich einfach erfüllt, ob wir das nun wollen oder nicht. Viele Menschen suchen nach Antworten in unzähligen religiösen oder sonstigen Methoden oder bei den Logen und andere bauen sich ihr eigenes Lebenssystem auf oder resignieren und machen einfach irgendwie weiter. Und nun kommt inmitten all dieser Experten, Gebildeten, Juristen, Politiker und aller Logen und was es sonst noch so an hochkarätigen Personen gibt, der einfache und ungebildete Fischer Petrus. Und er sagt, die Antwort auf alle Fragen und Sehnsüchte in der Gesellschaft und eurem persönlichen Leben ist Jesus. Deren Antwort kann man sich vorstellen. Viele Menschen sagen, wir haben uns gerade von all dem befreit. Wir sind aufgeklärte Menschen. Religion darf im öffentlichen Leben gar keine Rolle mehr spielen. In Berlin ist Religionsunterricht abgeschafft. Zu blutrünstig, hat man gesagt. Religionsunterricht, Kreuze und anderes Religiöse muss entfernt werden, denn wir sind endlich so weit, dass wir uns auf unsere menschliche Vernunft, auf unseren Geist verlassen. Wie armselig ist das? Petrus antwortet darauf, das ist genau euer Problem. Ihr habt Jesus aus eurem Leben hinausgeworfen und ihn damit wieder gekreuzigt, weil ihr meint, es besser zu wissen. So werdet ihr verloren gehen im Leben, für die Gesellschaft und in Ewigkeit. Was ihr braucht, ist nicht mehr von eurem Geist, nicht mehr Experten, sondern ihr braucht den Geist Gottes, den Heiligen Geist, um eine Antwort und Lösung für eure Probleme zu bekommen, um eure Sehnsucht nach gutem und heilem Leben stillen zu können. Und einhellig würde als Reaktion von allen Lebensexperten kommen: Der spinnt. Der spinnt. Das ist ja geradezu gefährlich, hat mir auch mal jemand gesagt, als ich ihm das Evangelium erklärt habe. Hat er gesagt: Ich glaube, du willst mich umbringen. Jesus ist vielleicht noch als gutes Vorbild für einige Bereiche des Lebens hilfreich. Aber was sollen wir mit dem Heiligen Geist? Was soll das überhaupt sein? Damit kann man in unserer Zeit das Leben und die Gesellschaft nicht mehr gestalten, heißt es. Es kommt vom Papst. Der hat die größte christliche, weltumspannende Gemeinde, die man sich vorstellen kann, und sagt sowas. Unter Jesus kann man sich was vorstellen. Gott ist auch noch denkbar, aber der Heilige Geist ist irgendwie unkonkret und unfassbar. Wie soll man den Heiligen Geist verdeutlichen? Vor einiger Zeit las ich eine Geschichte, in der sich folgende Begebenheit abgespielt haben soll. Ein Pastor wollte jedes Jahr zu Pfingsten das Pfingstwunder veranschaulichen. Und jedes Mal, wenn er aus der Pfingstgeschichte den Satz "Und der Heilige Geist senkte sich vom Himmel herab wie eine Taube" las, dann musste der Küster eine Taube durch die Dachluke herablassen. In einem Jahr passierte dann beim ersten Mal nichts. Der Pastor wiederholte den Satz, aber es passierte wieder nichts. Beim dritten Mal schaute der Küster schließlich von oben herunter und sagte: "Die Taube ist von der Katze gefressen worden. Soll ich die Knochen noch runterschmeißen?" Der Versuch des Pastors, den Heiligen Geist zu veranschaulichen, war damit grundlegend gescheitert. Auf was für Ideen Menschen kommen. Irgendwie scheint es schwer, den Heiligen Geist zu erklären. In Johannes 3, Vers 8 macht Jesus deutlich, dass wir wie beim Wind den Heiligen Geist nicht sehen, aber seine Wirkungen spüren. Und diese Wirkungen sind gewaltig in allen Bereichen des Lebens. Das Neue Testament ist voll von Geschichten darüber und das ganze Buch der Apostelgeschichte ist eine Beschreibung der Wirkungen des Heiligen Geistes. Wie sehr könnten wir von diesem Einfluss mehr gebrauchen, dass er uns mit seiner Art beeinflusst und verändert in unserem Umgang miteinander, im Umgang mit der Welt, in der Arbeit der Gemeinde, in der Gemeinde, im Umgang mit Gott oder auch mit unserem eigenen Tun. Wäre das nicht großartig? Was sollen wir tun in all den Wirkungen der Meinungen, in denen Jesus und der Heilige Geist kaum eine Rolle spielen? Das war die Frage, die die Menschen damals Petrus stellten. Sie fragten: Was sollen wir tun? Die Antwort von Petrus ist eindeutig und er zeigt damit den einzigen Weg auf: Kehrt um und wendet euch zu dem hin, der vollkommen im Geist Gottes gelebt hat, Jesus Christus. Die Welt, sie dröhnt uns voll und beeinflusst unser Denken und Handeln. Da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst dem Einfluss Gottes aussetzen und uns zu Jesus hinwenden. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 wird dann gezeigt, wie Christen sich immer wieder Jesus zugewandt haben, indem sie sich mit Gottes Wort beschäftigten, beteten, christliche Gemeinschaft lebten und das Abendmahl feierten. Und so werden auch wir aufgerufen, uns Jesus zuzuwenden, wenn wir Probleme haben im privaten Leben, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Und übrigens nicht nur dann. Wir können viel Zeit nutzen, um Gott zu danken. Aber Jesus kann uns den Weg zeigen, unsere Sorgen und Nöte zu lösen oder anders damit umzugehen. Gottes Geist ist kreativ und hat einen anderen Horizont als wir, nämlich den Horizont der Ewigkeit. Wenn wir uns einsam fühlen, füllt seine Liebe uns und wir wissen uns geliebt. Wenn wir voller Sorgen sind und uns vom Schicksal getrieben fühlen, gibt er uns Ruhe, Frieden und Geborgenheit. Wenn wir uns ganz stark fühlen, kann Gottes Geist unsere Kraft in die richtigen Bahnen lenken. Und wenn wir uns schwach fühlen und vor uns das Leben oder der Tod steht, wie eine unüberwindliche Mauer, hat Gottes Geist die Kraft, alles zu überwinden, um uns neues Leben zu geben. Es gilt, was Paulus in Römer 8, Vers 38 schreibt, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und dadurch gehen wir auf die vollkommene Gemeinschaft mit Jesus in der Ewigkeit zu. Wenn wir im Einfluss Jesu stehen und von seiner Art geprägt werden, dann ist das so, als wenn eine Blume im Sonnenschein aufblüht und ihre wunderschöne Blüte zeigt. Jeder von uns ist eine besondere Blume, die unter dem Einfluss Gottes ihre wunderschöne Blüte entfalten kann, und alle zusammen sind wir als christliche Gemeinschaft dann ein bunter Blumenstrauß Gottes. So erfahren wir auch die Wirkung des Heiligen Geistes auf vielfältige Weise. Und können wir nicht auch davon berichten, wie er schon in uns und durch uns, in unserem Leben und in der christlichen Gemeinschaft gewirkt hat? Wenn wir das zusammentragen würden, würde ein Reichtum an Erfahrungen sichtbar werden. Was für eine wunderbare Botschaft haben wir, dass Jesus auch durch seinen Heiligen Geist wirken will. Das bedeutet Hoffnung für uns und für die Welt. Amen. Herr Jesus, was für ein schönes Wort heute Morgen. Vielleicht lernen wir den Heiligen Geist ganz neu kennen. Aber eins wissen wir dürfen uns dir anvertrauen und du wirst durch deinen Heiligen Geist zu uns reden und zu uns wirken. Und das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit, wo Menschen, die mit dir nichts zu tun haben wollen, immer häufiger versuchen, uns die gute Nachricht von dir, vom Kreuz, von der Auferstehung und vom ewigen Leben madig zu machen. Schenk uns die Gnade, dass wir auf dem Weg der Heiligung stehen und nicht fallen und uns auf dein Wort besinnen und uns nicht von den Mächten dieser Welt in irgendeiner Form beeinflussen lassen. Amen.